Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen, in der wir auf die Rolle von Frauen in verschiedenen Glaubensgebäuden schauen wollen. Wir fangen an mit einer hinduistischen Göttin, die zum Vorbild der indischen Ehefrau geworden ist. Wir schauen, was betende Frauen an der Klagemauer machen. Wir fragen, warum Maria eigentlich unbedingt Jungfrau sein soll, und am Schluss schauen wir, was Hexen in den USA so treiben. Das göttliche Traumpaar Sita und Ram, das ist nicht nur im indischen Nationalepos Ramayana zu finden. Es lebt bis heute in hinduistischen Tempeln, in Fernsehserien und Kinofilmen weiter. Für die erstarkenden Hindu-Nationalisten ist der Gott Ram eine ganz entscheidende Gottheit. Und an seiner Seite prägt eben Göttin Sita seit Jahrhunderten die Vorstellung der perfekten indischen Ehefrau. Tapfer, geduldig und fügsam. Aber mit dieser Rollenverteilung sind längst nicht mehr alle einverstanden. Raghavendra Varma und Antje Stiebitz haben sich in Indien umgehört.
Ram, 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 Sita, Ram, Ram, Ram.
The traditional way of looking at Ram and Sita.
Traditionell werden Ram und Sita als das ideale Ehepaar verstanden. Sie geben sich einander völlig hin. Zwei Menschen, die aneinander glauben.
So sieht die indische Schriftstellerin Malashri Lal das populäre indische Götterpaar von Sita und Ram. Die Sozialwissenschaftlerin Ranjana Kumari kritisiert das alte Epos über das ungleiche Paar aus feministischer Sicht.
Die Beziehung von Ram und Sita war für Sita ein Verhältnis der Unterordnung. Wir wissen inzwischen, dass das Modell von Sita und Ram nur existiert, um den indischen Frauen das Patriarchat aufzubürden.
Solche kritischen Töne sind nichts für den Priester Pandit Samir Upadhyay. Er steht in einem Ram-Tempel im Stadtteil Mayur Vihar in Neu-Delhi. Der in ein langes Hemd gekleidete Priester schwenkt eine Ölflamme vor den Götterstatuen von Sita und Ram. Das ist Teil der täglichen Arti im Tempel, eine Art Andacht. Wie hier in Delhi gibt es im Land unzählige Tempel und Schreine, in denen Sita und Ram verehrt werden. Ihr Mythos ist tief im gesellschaftlichen Bewusstsein Indiens verankert. Die Geschichte stammt aus dem Nationalepos Ramayana, das zwischen dem 5. und 3. Jahrhundert vor Christus entstanden ist. Da die Geschichte jahrhundertelang mündlich überliefert wurde, gibt es verschiedene Versionen. Eins aber ist für Priester Pandit Samir Upadhyay klar.
Wer behauptet, dass Sita Unrecht getan wurde, kennt die Schriften nicht. Sita geschah kein Unrecht. Sita und Ram kamen auf die Welt, um den Menschen zu zeigen, dass sie ein ebenso großes Opfer bringen sollten wie Sita.
Das sehen nicht alle so. Die Autorin und Literaturwissenschaftlerin Malashri Lal ist Mitherausgeberin der 2009 in Indien erschienenen Essaysammlung Auf der Suche nach Sita. Beim Ramayana, erklärt sie, handele es sich um den klassischen Kampf zwischen Gut und Böse.
So Ram is the good king.
Ram ist der gute König und gilt ebenfalls als idealer Mann.
Die eigentliche Geschichte geht so. Ram ist der Erbe des Königreichs von Ayodhya. Doch wegen eines Erbstreits muss er für 14 Jahre ins Exil gehen. Seine Frau Sita und sein Bruder Lakshman begleiten ihn in die Wildnis. Eine Reihe fataler Ereignisse führen dazu, dass der Dämonenkönig Ravan Sita nach Sri Lanka verschleppt. Ram und seine Gefährten, darunter der affenköpfige Hanuman, beginnen einen Krieg mit Ravan und befreien Sita. Doch für Sita ist die Zeit der Prüfungen noch nicht vorbei. Da sie dem Dämonenkönig ausgeliefert war, zweifelt Ram ihre Reinheit an.
So it is Sita who says that I know I'm a chaste woman.
Also sagt Sita, ich weiß, dass ich eine enthaltsame Frau bin und werde es mit Hilfe des Feuergotts beweisen. Lege einen Ring aus Feuer um mich. Wenn ich nicht brenne, beweist das meine Reinheit.
Sita besteht den Test. Malashri Lal möchte in Sita keine unterwürfige, ihrem Mann ergebene Frau sehen.
Es gibt eine starke Sita, die an kritischen Punkten der Geschichte ihre eigenen Entscheidungen fällt.
Beispielsweise entscheidet Sita, Ram ins Exil zu begleiten. Und sie selbst besteht darauf, durch die Feuerprobe ihre Reinheit zu beweisen. Auch Jahre später wird sie eine folgenschwere Entscheidung treffen. weil ihre Reinheit durch Klatsch und Tratsch im Königreich abermals in Frage gestellt wird, verbannt Ram sie alleine in den Wald, nicht wissend, dass sie Zwillinge von ihm erwartet. Als er Jahre später von seinen Kindern erfährt, möchte er Sita zurück ins Königreich holen. Doch Sita lehnt ab. Mala Shri Lal erklärt Rams Verhalten mit seinen widersprüchlichen Rollen als Ehemann und König. Die Zweifel an Sita, so die Literaturwissenschaftlerin, stammen nicht von Ram, sondern von seinen Untergebenen. Verdeutlicht das Ramayana, dass gesellschaftliche Moral wichtiger ist als persönliches Glück?
If you're a king, if you're a public leader,
als König und als öffentliche Führungsfigur muss man für das Volk oft persönliche Opfer bringen.
Der Priester Pandit Samir Upadhyay im Ram-Tempel von Neu-Delhi singt. Die Gläubigen kommen, um sich den Segen der Götter zu holen. Er gibt ihnen gesegnete Opferspeisen und erklärt:
Ram war die Inkarnation von Gott Vishnu, dem höchsten Gott. Und Sita war die Inkarnation der Göttin Lakshmi. Die ganze Welt kennt den Charakter Sitas, aber keiner kann es ihr gleich tun. Das ist sehr schwer. Sie hat die Form eines Menschen angenommen, um den Menschen zu zeigen, wie sie ihr Leben führen sollten.
Neben dem Priester steht die 40-jährige Hema Bhargav. Sie findet:
Was wir von Sita lernen können, ist ihre Hingabe an ihren Ehemann und ihre Familie. Diese Eigenschaft können wir zweifellos von ihr übernehmen.
Aber wäre es nicht auch denkbar, dass Sita ihre Demütigung in Frage stellt? Eine Antwort darauf sucht der indische Film Schande aus dem Jahr 2001. Eine der Heldinnen des Films spielt in einem Theaterstück die Rolle der Sita. Angesichts der Feuerprobe regt sich ihr Widerstand und sie hält sich nicht an das Skript. Aufgefordert, ins Feuer zu gehen, antwortet Sita, dass sie nichts beweisen muss. Schon gar nicht einem Mann, der ihr nicht vertraut. Schließlich seien sie beide voneinander getrennt gewesen und deshalb sollten sie sich auch beide der Feuerprobe unterziehen. Im Publikum rumort es. Unsinn, rufen sie. Eine Beleidigung der Religion.
Selbstverständlich würden Hindu-Nationalisten so etwas nicht tolerieren, da sie Sita als Vorbild für indische Frauen betrachten. Sita ist eine Frau, die kapituliert hat. Sie wird in Frage gestellt, gefoltert und alleine gelassen. Ihr Leben besteht aus Tränen.
Im Epos wendet sich Sita von Ram mit den Worten ab, dass sie ihre Pflicht als Ehefrau und Mutter erfüllt habe und bittet die Erde darum, sie aufzunehmen. Diese öffnet sich und verschluckt Sita für immer. Ranjana Kumari ist Direktorin des Center of Social Research, eine indische Denkfabrik zu Genderfragen. Sie sagt, was Hindu-Nationalisten und Ram eine, sei ihre patriarchale Weltsicht. Als Premier Narendra Modi im August den Grundstein des umstrittenen Ram-Tempels in Ayodhya legte, übertrug der Fernsehsender Doordarshan seine Rede. Sie zeigt, wie wichtig Gott Ram für die hindu-nationalistische Regierungspartei BJP ist.
Shriyavar Ram Chandra ki Jai Shriyaram.
Es lebe Gott Ram und Mutter Sita. Dieser laute Ruf wird heute nicht nur in der Stadt von Ram und Sita gehört, sondern auf der ganzen Welt.
Der Bau des Ram-Tempels auf den Ruinen einer in den 1990ern zerstörten Moschee gilt als Affront gegen die muslimische Minderheit Indiens. Nicht nur ihr weist die Politik der Hindu-Nationalisten eine untergeordnete Rolle zu, sondern auch Frauen. Ranjana Kumari:
Sie wollen untergeordnete Frauen. Sie wollen nicht in Frage gestellt werden und sie wollen nicht, dass Frauen ihre Rechte einfordern. Sie betrachten Frauen nicht als gleichwertig.
Ranjana Kumari argumentiert, dass Ram seine göttliche Macht für gesellschaftlichen Wandel hätte einsetzen können, wenn er Sita öffentlich Respekt gezollt hätte.
Aber er wollte sich lieber danach richten, was die Gesellschaft von Frauen denkt. Auf diese Weise bereitet er indischen Frauen bis heute Kummer.
Ram ist nach der Erzählung des Ramayana auf die Welt gekommen, um ein Königreich zu führen, nicht um seine Frau glücklich zu machen. Und die von der Erde verschlungene Sita ist bis heute wirkmächtig, als eine Frau, die es zunächst allen recht macht. Am Ende aber entzieht sie sich enttäuscht dieser Welt.
Vielleicht war es dann doch zu viel Hingabe für die Göttin Sita. Raghvendra Varma und Antje Stiebitz haben ihr nachgespürt. Die sogenannte Klagemauer in Jerusalem gilt als der heiligste Ort des Judentums. Frauen und Männer verrichten ihr Gebet dort in getrennten Abteilungen, genau wie das auch in orthodoxen Synagogen üblich ist. Und sie beten unterschiedlich, denn Gebetsmäntel und Gebetsriemen, die sind nur für Männer vorgesehen und auch nur Männer dürfen aus der Tora lesen. Dagegen wehren sich seit über 30 Jahren die Women of the Wall, die Frauen der Mauer. In reformierten Gemeinden könnten sie genauso beten wie Männer, aber sie wollen es eben auch an diesem zentralen Ort, an der Klagemauer tun. Dafür streiten sie vor Gericht und dafür nehmen sie vor Ort jede Menge Beschimpfungen in Kauf. An jedem Monatsanfang, wenn sie sich zum Gebet an der Klagemauer treffen, kommt es dort zu tumultartigen Szenen. Brigitte Jünger hat das einmal miterlebt und hat mit Vertreterinnen von Women of the Wall gesprochen.
Ein Freitagmorgen an der Klagemauer in Jerusalem. Morgens um 7 sind schon viele Menschen da, denn der Schabbat beginnt. Außerdem ist Rosh Chodesh, der Beginn eines neuen Monats. An dem kommen die Frauen der Organisation Women of the Wall traditionell zum Gebet zusammen. Normalerweise sind es mehrere hundert, doch aufgrund der Corona-Pandemie sind es heute nur 10 Frauen. Sie tragen Gebetsmäntel und Gebetsriemen, die üblicherweise nur von Männern getragen werden. Und genau das wird sofort zum Problem. Obwohl sie kaum auffallen, sind die 10 Frauen schon nach kurzer Zeit von etwa 30 orthodoxen und ultraorthodoxen Jüdinnen und Juden umgeben, die ihrem Unmut freien Lauf lassen.
Das sollte nicht mehr passieren. Das ist verrückt. Das ist einfach verrückt. Wir können uns doch nicht einfach daran gewöhnen. Es geht nicht um uns persönlich, sondern um eine ganze Generation. Unsere Generation. Wir haben es immer noch nicht geschafft. 30 Jahre.
Rachel, die seit 2010 dabei ist, ist angesichts der lautstarken Proteste sichtlich erschüttert, auch wenn sie schon ganz andere Dinge erlebt hat.
Es gab Zeiten, in denen es wirklich schreckliche Demonstrationen gegen uns gab und wir noch nicht mal in die Frauenabteilung hinein konnten. Dann gab es andere Zeiten, etwa vor 10 Jahren, da war es ganz ruhig. Morgens um 7 war außer uns niemand da. Aber das ist längst vorbei. Jetzt ist es wieder üblich, gegen die Frauen der Mauer zu demonstrieren.
Women of the Wall was founded in 1988, basically by
Frauen der Mauer wurde 1988 eigentlich mehr zufällig von einer Gruppe orthodoxer Amerikanerinnen gegründet. Sie nahmen in Israel an einer Konferenz zum Thema Feminismus und Judentum teil und wollten am Ende einen Gottesdienst abhalten, und zwar mit Gebetsmänteln, Gebetsriemen und einer Lesung aus der Tora. Das Management des Hotels lehnte diese Gottesdienstform ab und so gingen sie zur Klagemauer. Das ist ja ein öffentlicher Platz. Aber als sie dort anfingen zu beten, gab es jede Menge böser Blicke. Denn an der Klagemauer hatte man noch nie die Stimme einer Frau gehört, die laut betet. Das war etwas völlig Neues. Als sie dann auch noch die Tora-Rolle hervorholten, gab es noch mehr böse Blicke und die ultraorthodoxen Männer und Frauen um sie herum begannen, körperliche Gewalt anzuwenden, um das Gebet zu verhindern.
Gewalttätig werden die Demonstranten heute nicht. Dafür sorgt die Polizei. Orthodoxe und ultraorthodoxe Gläubige versuchen das Gebet trotzdem nach Kräften zu stören. Sie betrachten sich als die eigentlichen Bewahrer des Judentums und dürfen das auch ganz offiziell für sich reklamieren. Eine formale Trennung zwischen Staat und Religion gibt es in Israel nicht. Das orthodoxe Oberrabbinat besitzt für die jüdische Bevölkerung Israels das Monopol in Fragen des Familien- und Personenstandsrechts, ebenso wie für den öffentlichen Raum an der Klagemauer. Den Frauen der Mauer ist das Tragen der Gebetsmäntel und Gebetsriemen mittlerweile zwar gerichtlich erlaubt, eine Torarolle dürfen sie nach wie vor nicht mitbringen. Jochi Rappeport, die Geschäftsführerin der Organisation Women of the Wall:
Frauen nicht zu erlauben, die Torarolle zu berühren oder aus ihr vorzulesen, finde ich einfach ungeheuerlich. Einige Leute denken, dass es Frauen verboten sei, weil es im Talmud steht, der vor mehr als 2000 Jahren entstand.
Von den Protestierenden ist niemand bereit, mir zu erklären, was sie so aufbringt. Nur Malka, eine ultraorthodoxe Frau, mag sich äußern.
In Judaism, every person has their role.
Im Judentum ist vorgeschrieben, wie jeder Gott dienen soll. Die Frau hat sogar eine besondere Rolle, die noch spezieller ist als die der Männer. Männer sind nicht kreativ, deshalb haben sie 613 Gebote und müssen zusammen in die Synagoge gehen, denn sie brauchen diese Kraft, um sich in Schach zu halten. Den Frauen dagegen ist alles anvertraut, was mit dem jüdischen Haus zu tun hat. So hat im Judentum jeder Mensch seine Aufgabe, entsprechend seinen Fähigkeiten und der Natur, die Gott ihm gegeben hat. Diese Frauen hier brechen aber ihren Vertrag mit ihm, weil sie versuchen, das zu leben, was Männer tun sollen.
Dass sich innerhalb von 2000 oder mehr Jahren etwas in der Betrachtung solcher Vorstellungen ändern könnte, sieht ultraorthodoxer Glaube nicht vor. Dabei steht in der Tora gar nichts darüber, wie Frauen beten sollen. Es sind die Auslegungstexte des Talmud, die näher erläutern, was Frauen erlaubt ist und was nicht. Aber auch dort ist nur die Rede davon, dass Frauen bestimmte Gebote nicht einhalten müssen, weil in Rechnung gestellt wird, dass sie dafür keine Zeit haben. Viel entscheidender für die Ablehnung aus der Tora betender Frauen in Gebetsmantel und Gebetsriemen ist vielmehr die Tradition. Dazu die Theologin Tamar Avraham.
Wer sich strikt als orthodox bezeichnet, würde sagen, ich lebe nach dem Shulchan Aruch. Der ist im 17. Jahrhundert in Safed entstanden. Der ist im Grunde genommen das halachische Kompendium, was bis heute für die Orthodoxie relevant ist. Das ist natürlich auch mal wieder aktualisiert, aber das ist sozusagen die Basis. Und selbst im Shulchan Aruch steht, auch Frauen können zur Torah aufgerufen werden. Aber man tut es nicht wegen, das heißt auf Hebräisch, Quota Zibur, das ist die Ehre der Öffentlichkeit, weil es nicht anständig ist in der Öffentlichkeit, also sozusagen auch in der damaligen Zeit. Es war nicht üblich, dass Frauen groß im öffentlichen Leben hervortreten und darum war es in der Synagoge auch logisch. Aber rein halachisch spricht eigentlich nichts dagegen, die Frau kann zur Tora aufgerufen werden.
Das laute Vorlesen aus der Tora ist zentraler Bestandteil im jüdischen Gottesdienst. In orthodoxen und ultraorthodoxen Synagogen werden aber nur Jungs und Männer vom Rabbiner dazu aufgefordert.
Der Brauch war, dass Frauen es einfach nicht tun. Und heutzutage, wenn Frauen versuchen, diese Gebote zurückzufordern und das jüdische rituelle Leben in Besitz zu nehmen, haben immer mehr Männer Angst davor. Sie fürchten, dass Frauen dominieren und ihre traditionellen Regeln zu Hause nicht erfüllen könnten. Ich höre so oft, wer wird sich um die Kinder kümmern und wer wird das Haus putzen und so weiter, ohne zu verstehen, dass das etwas ist, das man partnerschaftlich tun kann.
Jochi Rappeport ist in der orthodox geprägten Stadt Sfat aufgewachsen und bezeichnet sich nach wie vor als orthodox. Sie gehört nicht etwa dem reformierten oder liberalen Judentum an. Sie hat Politikwissenschaften studiert und schreibt Kolumnen für die Jerusalem Post. Während wir uns unterhalten, passt ihr Mann zu Hause auf die dreijährige Tochter auf. Sie unterstreicht, dass sie mit ihrem Engagement für die Frauen der Mauer niemanden provozieren will.
Wir tun das, weil wir an Gott glauben. Es soll keine Provokation sein. Und wenn es eine ist, ohne Provokationen vieler Frauen in der Geschichte hätten wir im Grunde genommen nie das Recht auf irgendetwas bekommen, einen Führerschein zu haben, zur Schule zu gehen, zu lesen oder zu wählen. Gerade haben wir 100 Jahre Frauenwahlrecht in den USA gefeiert. Wo wären wir ohne die Provokation der Suffragetten gewesen? Selbst wenn dies also für einige Leute eine Provokation ist, so ist es doch eine notwendige.
Nach anderthalb Stunden Gebet in bunt bestickten Gebetsmänteln und angetan mit Gebetsriemen, aber ohne Torahrolle, packen die Frauen der Organisation Women of the Wall zusammen. Sie werden auch in Zukunft ein Stachel im Fleisch des orthodoxen Judentums bleiben.
Wenn Frauen beten, kann das also auch eine Provokation sein. Brigitte Jünger stellte die Organisation Women of the Wall vor.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Für Christinnen und Christen ist zumindest in der westlichen Kirche heute der erste Advent. Die Vorbereitung auf die Weihnachtszeit beginnt. Im Zentrum steht dabei natürlich nicht nur der erwartete Gottessohn, sondern auch seine Mutter Maria. Die war der Überlieferung nach Jungfrau und hat ihr Kind vom Heiligen Geist empfangen. Es gibt zwar Hinweise, dass zumindest in den Prophezeiungen der hebräischen Bibel eher von einer jungen Frau als explizit von einer Jungfrau die Rede war, aber zumindest in späteren Jahrhunderten wurde Marias Jungfräulichkeit immer zentraler. Warum das so ist und warum überhaupt Religionen Frauen gern bestimmte Rollen zuschreiben, sei es die der Jungfrau, die der Mutter oder die der Waisenfrau oder Hexe, das will ich mit Birgit Heller besprechen. Sie ist Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Wien und hat viel über Religion und Geschlecht geforscht. Frau Heller, warum war oder ist es vielleicht auch immer noch so wichtig, dass Maria nicht nur Jesus zur Welt gebracht hat, sondern dass sie dabei eben auch noch Jungfrau war und nach katholischer Lehre ja sogar ihr ganzes Leben lang geblieben ist?
Ja, dass sie Jungfrau war, das ist interessanterweise trotzdem nicht unbedingt zunächst eine Aussage über Maria selbst. Es geht hier eigentlich zentral immer noch um die Bedeutung Jesu, weil durch die jungfräuliche, durch den Geist gewirkte Geburt eigentlich die Besonderheit Jesu hervorgehoben wird. Also Jungfräulichkeit ist in dem Sinn eigentlich eher zu verstehen als eine Art der vollendeten Hingabe an das Handeln Gottes. Ja. Also das heißt, Jungfräulichkeit ist in erster Linie ein Symbol für Reinheit. Also das geht weit über Maria hinaus, aber das ist da auch gut zu sehen. Es geht darum, Maria zu kennzeichnen als die reine Magd, als das reine Gefäß sozusagen des Gotteswillens mit der Intention, dass dadurch die Bedeutung Jesu hervorgehoben wird, wie das auch bei anderen göttlichen Kindern, sage ich mal, der Fall ist. Ja, also es geht eigentlich um eine besondere Bedeutung Jesu, auch wenn Maria jetzt als Jungfrau bezeichnet wird. Und Maria ist ja nicht nur, weil sie körperlich sozusagen als Jungfrau etikettiert wird, vor, während und nach der Geburt, sondern weil sie selbst bereits jungfräulich geboren ist. Ja, wir feiern ja gerade im Advent jetzt, also am 8. Dezember, die unbefleckte Empfängnis Mariens. Und da geht es nicht um Jesus, sondern es geht um die unbefleckte Empfängnis Maria selbst. Also sie selbst wurde schon jungfräulich empfangen, um sie völlig zu reinigen von jeglicher Zuschreibung irgendeiner sexuellen Unreinheit.
Und das wurde als Dogma von Pius IX. Erst 1854 wirklich festgelegt. Natürlich war das eine alte Tradition, aber es ist ja trotzdem erstaunlich, dass man im 19. Jahrhundert nochmal so sehr diese Reinheit der Jungfrau betonen musste, oder?
Ja, das ist im Grunde genommen ist es eigentlich fortlaufend immer wieder ein kirchlicher, lehramtlicher Diskurs geblieben, der kreist um die zentrale Bedeutung Jesu, eigentlich instrumentalisiert über die Etikettierung Marias als Jungfrau. Aber wie gesagt, im Zentrum steht sie dabei eigentlich nicht.
Es gibt bis heute in der katholischen Kirche die Institution der Jungfrauenweihe. Das wurde vor 50 Jahren erst wiederbelebt und es soll heute mehr als 5000 geweihte Jungfrauen geben. Papst Franziskus hat zum 50. Jahrestag dieser Wiedereinführung der Jungfrauenweihe eine Botschaft geschrieben, da würde ich mal gerne draus zitieren. Er schreibt da an diese geweihten Jungfrauen: Möge das, also dieses jungfräuliche Leben, möge das eure Art sein, Beziehung zu leben, um Zeichen der bräutlichen Liebe zu sein, die Christus mit der Kirche, Jungfrau und Mutter, Schwester und Freundin der Menschheit vereint. Da stecken ja jede Menge Rollen, Vorstellungen und Zuschreibungen drin, oder?
Ja, und hier geht es jetzt eigentlich wirklich um eine etwas andere Denktradition. Da wird Maria, die ja hier einfach auch ganz stark angesprochen ist, zwischen den Zeilen in allen diesen Rollen, zum Symbol der Kirche selbst. Also Maria als Jungfrau und Mutter zugleich, also in dieser Doppelqualität eigentlich, wird zum Urbild und zum Vorbild der Kirche. Und die Jungfrauen, die sozusagen dann geweiht werden, übrigens genauso wie im Prinzip die christlichen Nonnen, werden eigentlich zum Symbol der Maria. Franziskus hat vor 2 Jahren auch einen neuen Marienfeiertag ausgerufen, also den Pfingstmontag, der ja jetzt als Feiertag Mariens auch gilt, nämlich explizit als Mutter der Kirche. Also diese Koppelung oder diese Identifizierung von Maria und der Kirche, das geht ja auch zurück auf die Vorlage aus dem Ersten Testament, wo die Beziehung zwischen Gott und Mensch in der Metapher einer Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau dargestellt wird. Hier ist es Jerusalem bzw. Israel gegenüber Jahwe, der männlich personifiziert wird, Jerusalem, Israel, weiblich personifiziert. Und analog haben wir das im Christentum, wo praktisch die Kirche an die Stelle Jerusalems oder Israels rückt, beziehungsweise dann auch der einzelne Mensch gegenüber Jesus. Also das kommt ja auch in diesem Zitat zum Ausdruck über die Jungfrauenweihe. Eigentlich diese Beziehung, wo der einzelne Mensch zum Inbegriff des Gläubigen, zum Inbegriff des Volkes Gottes wird, ihm gegenüber zu Jesus. Und das ist Maria. Maria ist diese exemplarisch Gläubige, die Vorbild aller Gläubigen ist.
Vorbild aller und gleichzeitig unnachahmbar, weil sie eben Jungfrau und Mutter zugleich ist. Wie ist es denn, gibt es in anderen Religionen auch diese Kombination, die ja menschlich eigentlich unmöglich ist, Jungfrau und Mutter, oder ist das eher getrennt, dass es in den einen Religionen eher die Mutterrolle ist und in der anderen eher die Jungfrauenrolle?
Es gibt durchaus Beispiele dafür, dass mächtige Göttinnen sowohl im asiatischen Raum als auch im altorientalischen Raum durchaus auch diese Doppelbezeichnung von Jungfrau und Mutter erhalten, wobei Jungfräulichkeit hier eigentlich weniger assoziiert wird mit Reinheit als vielmehr mit Unabhängigkeit, mit Macht, mit Autonomie. Also diese Unabhängigkeit von einem männlichen Gegenüber sozusagen, das wird hier stärker in den Blick genommen. Die Koppelung mit Mutterschaft oder mit der Anrufung als Mutter ist kein Problem. Auch hier geht es eher um die Qualität, also um die Macht der Mutter, nämlich auch als eine mächtige Schutzgöttin. Das hat sich ja auch im Laufe der Marienverehrung wieder als eine weitere Komponente auch herausgeschält, dass Maria durchaus nicht nur diese gehorsame, demütige Magd geblieben ist, sondern dass sie in der volkstümlichen Marienverehrung besonders eigentlich im Mittelalter als eine mächtige Schutzgöttin entstanden ist oder wieder also gewachsen ist.
Sie haben jetzt immer
das
wieder
ist etwas, was auch stark auf dem Boden einfach auch von Göttinnen-Traditionen entstanden ist, die eigentlich vorchristlichen Ursprungs sind.
Sie haben jetzt immer wieder das Adjektiv mächtig gebraucht. Das ist ja tatsächlich so, dass es in vielen Religionen mächtige Frauengestalten gibt. Wenn wir aber die Realität der Religionen heute anschauen, das Personal, dann ist das doch in weiten Strecken männlich. Wie erklärt sich dieser Unterschied zwischen der religiösen Symbolebene, wo Frauen ein großer Platz zugewiesen wird, und der Realität, die natürlich bei verschiedenen Religionen unterschiedlich ist, sich auch entwickelt hat, aber wo man trotzdem im Allgemeinen sagen kann, Frauen wird da ein nachgeordneter Platz eingeräumt?
Ja, das erklärt sich am besten aufgrund der Entstehungszeit der großen religiösen Traditionen, die eben heute eigentlich die unsere Gegenwart prägen. Im Grunde sind alle diese sogenannten Weltreligionen in einer Zeit entstanden, die geprägt war von patriarchalen Gesellschaftsstrukturen. Und wenn hier Göttinnen verehrt werden, dann ist das nicht unbedingt sozusagen ein Reflex auf die besondere soziale Macht von Frauen, sondern eher auch das Erleben oder die Projektion natürlich auch von Männern, also gerade die Mutter, ja, die durchaus als eine mächtige Gestalt erlebt wird, auch von männlichen Kindern, die hier vielleicht projiziert wurde, so kann man sich das vielleicht auch religionspsychologisch erklären. Und die Annahme, dass allein die Tatsache sozusagen, dass irgendwo Göttinnen verehrt werden, schon auf eine besondere Macht von Frauen schließen lässt, die ist insofern auch sehr leicht zu relativieren. Man muss sich nur anschauen, wie stark die Verehrung von Göttinnen oder besonders bedeutenden religiösen Symbolfrauen, wie eben auch die Maria eine ist, mit Frauenverachtung komplett vereinbar ist. Wenn man nur an den Hexenhammer denkt, dessen Autor Heinrich Kramer, der ja Dominikaner, Mönch war, Theologe, Inquisitor, der persönlich ein glühender Marienverehrer war und mit diesem Hexenhammer eigentlich ein Dokument geschaffen hat, das das einflussreichste Dokument der Hexenverfolgung war, das Frauen kriminalisiert hat, als gefährlich herausgestellt hat und natürlich auch ihre Verfolgung und den Mord an den Frauen legitimiert hat.
Aber war da im Grunde der Vorwurf, die Frauen sind nicht so wie Maria? Also war das sozusagen das Gegenbild? Hatte das was miteinander zu tun? Oder würden Sie sagen, in der Religion ist eben diese Verehrung der Maria und dann gibt es die gesellschaftlich geprägte patriarchale Struktur, die dazu führt, dass man Frauen als unwissend, als verführbar, als Verführerinnen, als gefährlich darstellt?
Also so aufteilen würde ich es nicht. Es gibt ja durchaus auch dieses, also in den Religionen selbst, die Frauenbilder, die auch wirksam wurden, also jetzt symbolisch einflussreich waren. Also für das Christentum ist es natürlich die Eva, die eigentlich seit der frühen Kirche in einer Antithese zur Maria steht, also eigentlich der polare Gegensatz. Die Eva ist die Verführerin par excellence, also sie steht dieser reinen, jungfräulichen Maria gegenüber und ist die sexuelle Frau im Vergleich eben zu Maria, die ja eigentlich durch diese Doppelung von Jungfräulichkeit und Mutterschaft als letztlich asexuell rein gekennzeichnet wird. Also hier sind eigentlich mit der Eva, die ja das Urbild der normalen Frau unter Anführungszeichen darstellt, eigentlich schon diese unversöhnlichen Gegensätze aufgemacht. Also an die Maria näher ranrücken können eigentlich nur die Jungfrauen und die Nonnen, also die dann praktisch eigentlich auch die moralisch letztlich höherwertigen Frauen sind, weil sie einfach asexuell sind. Im Christentum ist eben das Problem, dass sehr früh diese Reinheitsvorstellungen, die mit Jungfräulichkeit verbunden sind, eben auch mit Sexualität bzw. Sexualfeindlichkeit verknüpft wurden. Also Reinheit und Sexualität schließen sich eigentlich aus. Und von daher sind die meisten normal lebenden Frauen eigentlich nicht in der Lage, also Maria irgendwie in irgendeiner Form als Ideal anzustreben.
Also in der Jungfräulichkeit Marias steckt eben dann doch auch ein ganz bestimmtes Bild für alle anderen Frauen. Vielen Dank, Birgit Heller, Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Wien und unter anderem Autorin eines Aufsatzes zu Welt, Religionen und Geschlecht. Und den genauen Fundort, den finden Sie ebenso wie das Gespräch zum Nachlesen oder auch zum noch einmal hören auf unserer Webseite www.deutschlandfunkkultur.de/religionen. Zu Hexen gehören Warzen, Besen, ein brodelnder Kessel. So ist zumindest das Bild in Kinderbüchern und Filmen zu finden. Aber es gibt auch reale Hexen. Übrigens sind das nicht nur Frauen. Sie beziehen sich meist auf den Wicca-Glauben. Und nach Angaben der Organisatoren gehören allein in den USA 3 bis 4 Millionen Menschen dieser mittlerweile staatlich anerkannten Religion an. Ganz genaue Zahlen gibt es nicht, aber Arndt Peltner hat in der San Francisco Bay Area doch so einige Hexen getroffen. Wir wiederholen hier einen Beitrag vom vergangenen Jahr, vor Corona-Zeiten, denn momentan finden auch unter Hexen keine größeren Veranstaltungen statt.
Ein unscheinbares Haus mit einer Ladenfront in einer Seitenstraße von Albany, einer Kleinstadt in unmittelbarer Nähe der Universitätsstadt Berkeley. Nichts deutet darauf hin, dass sich hier eine Bibliothek der etwas anderen Art befindet. The Adocentin Research Library, eine Bücherei des Paganismus.
My name's Don Frew. I'm a Wiccan priest.
I'm Anna Korn. I'm the priestess of a Gardnerian coven here in Berkeley, California.
Nach etlichen Kontaktversuchen mit dem Covenant of the Goddess, einem Hexenbund und einem ausführlichen Telefoninterview stimmten Don Frew und Anna Korn einem Treffen zu. Sie wirken auf den ersten Blick wie Althippies. Dawn und Anna nehmen sich Zeit, um über Wicca, eine noch relativ junge Mysterienreligion, verwurzelt in einer naturverbundenen Spiritualität und das Hexentum zu sprechen.
Der Covenant of the Goddess ist ein Netzwerk von Hexen. Es ist keine Kirche. Gegründet wurde es 1975, um Hexen dieselben religiösen Rechte und Sicherheiten einzuräumen wie anderen Religionsgemeinschaften. Dieser Hexenverbund hat sich von Kalifornien aus in den gesamten Vereinigten Staaten ausgebreitet.
Die San Francisco Bay Area ist ein Zentrum dieser spirituellen Bewegung in den USA. Der liberale Geist, die damals noch billigen Mieten, der politische Aktionismus zog viele in den 1960er und 1970er Jahren ans Golden Gate. Hier lebten, hier arbeiteten sie und trafen Gleichgesinnte. Mit der erstarkenden Frauenbewegung in Berkeley, Oakland und San Francisco entwickelte sich auch die Suche nach der Weiblichkeit im Glauben. Man fand sie in der Natur, der Umwelt, der Mutter Erde, wie der 58-jährige Hexer Don Frew erklärt.
It means I have a view of the world in which
Es bedeutet, dass ich daran glaube, dass sich das Göttliche in und durch die natürliche Welt manifestiert. Ja, es gibt eine übernatürliche Gottheit, jenes Konzept, aber ich fühle mich mit einem Baum verbunden, mit der Sonne über uns, mit diesem Tisch hier. All das drückt das Göttliche aus. Und ich versuche, mein Leben in Harmonie darauf auszurichten, meine Rituale darauf abzustimmen, mit den Gesichtern des Mondes, mit den Jahreszeiten, mit dem Lauf des Lebens. Das alles ist der Weg hin zu einem harmonischen Leben.
Those are all ways to live a harmonious life.
Let it begin now.
Nur wenige Meilen von der Pagan-Bücherei entfernt liegt Richmond. In einem alten Fabrikgebäude, direkt an der San Francisco Bay gelegen, treffen sich an einem Samstagabend mehrere hundert Hexen und Gläubige des Paganismus zu einem Spiral Dance, einem Gruppentanz, der Gemeinschaft und Wiedergeburt ausdrücken soll.
My name is Star Hawk and I am a writer, an activist, a priestess of the goddess, a ritual maker and a witch, yeah.
Starhawk ist die Organisatorin dieses Treffens. Sie ist eine ältere Frau und die wohl bekannteste Hexe in den USA. Sie hat unzählige Bücher über den Wicca-Glauben und die Wiedergeburt des Hexentums geschrieben. Man kennt sie hier. Bevor wir ein ruhiges Plätzchen für ein Interview finden, umarmen etliche Frauen und Männer die 67-Jährige, wechseln ein paar Worte mit ihr.
To be a witch means someone who's committed to the old earth-based traditions.
Eine Hexe zu sein bedeutet, sich den alten, in der Natur basierenden Traditionen aus Europa und dem Nahen Osten zu verpflichten. Sie gründen sich in dem Glauben, dass die Erde heilig ist, dass jeder von uns heilig ist und den göttlichen Geist verkörpert, der in allem lebt. Und es greift auf die alten Traditionen der Kräuterkunde und der Verbindung zur Natur zurück.
Starhawk schreibt unter anderem auch für die Religionsbeilage der Washington Post, ist Kommentatorin auf mehreren einschlägigen Online-Plattformen und vielgebuchte Rednerin in den USA und Europa.
Einige Leute bezeichnen sich selbst lieber nicht als Hexe. Ich laufe auch nicht mit einem Schild herum, auf dem steht, hallo, ich bin eine Hexe. Aber für mich ist es wichtig, dieses Wort zurückzufordern, denn damit konfrontiert man die gesamte Geschichte, wofür dieses Wort steht, nämlich für die Idee einer Frau als Heilerin, einer mächtigen Frau, die auf einmal als gefährlich und angsterregend gesehen wurde. Wenn wir uns dem stellen, dann gehen wir dagegen an, dann beginnen wir mit einem Wandel tief verborgener Annahmen in unserer Kultur, die für mich die Ungleichheit der Geschlechter bestärkt.
Als es draußen dunkel wird, beginnt in dem alten Fabrikgebäude die Zeremonie. Über Lautsprecher wird bekannt gegeben, dass ein deutscher Radiojournalist anwesend ist, der aber niemanden in seinen Aufnahmen identifizieren wird. Hexen wollen nicht erkannt werden. In einem riesigen Kreis sitzen etwa 600 Menschen zusammen und 80% davon Frauen. Sie singen, lachen, weinen gemeinsam. Die Namen von Verstorbenen werden vorgetragen. Reden und Gesang folgen und dann beginnt der eigentliche Spiral Dance. Zwei endlos wirkende Menschenschlangen bewegen sich im Kreis und kommen sich dabei näher. Eine positive Energie macht sich in der Halle breit. Die Community lebt auf und rückt zusammen. In den USA leben nach Starhawks Aussagen etwa 3 bis 4 Millionen Menschen, die sich selbst als Hexen sehen, die dem Wicca-Glauben angehören. Genaue Zahlen gibt es allerdings nicht. Doch eins wird an diesem Abend in Richmond deutlich. Die San Francisco Bay Area ist ein Zentrum von Wicca, Hexen, dem Glauben an die Natur und an die Weiblichkeit in der Religion.
Let's end this on a lighter note. Do you have a broom at home?
I have many.
Viele Besen habe sie zu Hause, sagt Starhawk lachend auf Nachfrage unseres Autors Arndt Peltner. Aber brauchen moderne Hexen die eigentlich noch? Mit dieser Frage gehen die Religionen für heute zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.